Radio SRF.
Echo der Zeit. Historischer Sieg.
First place and World Champion 2013 in Skiathlon, representing Switzerland, Dario Colonna.
Dario Colonna holt als erster Schweizer einen Weltmeistertitel im Langlauf. Dann verkorkstes Projekt. Der neue Bahnhof in Stuttgart soll 2 Milliarden Euro mehr kosten als geplant. Wir fragen, wird er überhaupt noch gebaut? Und schließlich Bon Appetit. Doch das Pferdefleisch in der Lasagne schlägt den französischen Bauern ziemlich auf den Magen.
Là, c'est vraiment mal, très mal. Trahir les gens.
Ça nous fait prendre conscience qu'on peut nous faire manger n'importe quoi.
Eine Reportage von der Pariser Landwirtschaftsmesse. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt die Nachrichten des Tages mit Ueli Zindl.
In Stuttgart haben Tausende für den Ausstieg aus dem Bahnbauprojekt Stuttgart 21 demonstriert. An der Aktion unter dem Motto Endstation Stuttgart 21, bitte alle aussteigen, hätten mehr als 8000 Menschen teilgenommen, melden die Veranstalter. Die Polizei geht von weniger Teilnehmern aus, nannte aber noch keine Zahlen. Angesichts des Ausmaßes des Pferdefleischskandales verlangt der französische Präsident François Hollande eine umfassendere Etikettierung für fertige Fleischgerichte. Bei der Eröffnung der internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris sagte Hollande, detailliertere Angaben über die Zutaten von Fleischprodukten seien ein notwendiger Schritt, um die Konsumenten zu schützen. Davon wolle er seine europäischen Partner in den nächsten Monaten überzeugen. Im Norden Malis hat es nahe der Grenze zu Algerien erneut Kämpfe gegeben zwischen Tuareg-Kämpfern und islamistischen Rebellen. Das meldeten regionale malische Sicherheitsstellen. Frankreichs Präsident François Hollande würdigte in Paris den Kampf der tschadischen Soldaten gegen die Islamisten. Der Ansatz zeige von afrikanischer Solidarität mit Mali. Bei Gefechten waren am Freitag 13 Soldaten aus Tschad getötet worden und auf der anderen Seite 65 Rebellen. Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika erklärte, die Kämpfe in Mali beeinträchtigten die Sicherheit seines Landes. In Ägypten ist Präsident Morsi offenbar bereit, den Wahltermin von Ende April zu überdenken. Damit werde auf Vorbehalte der christlichen Kopten reagiert, sagte ein Parlamentssprecher. Die Kopten hatten gerügt, dass die Termine für den ersten und zweiten Wahlgang auf die koptischen Osterfeierlichkeiten fielen. Oppositionsführer El Baradei rief inzwischen dazu auf, die Wahlen zu boykottieren. Aus Sicht der Opposition wäre es besser, die Wahlen vorerst nicht durchzuführen und dafür eine Übergangsregierung zu bilden, an der alle politischen Kräfte beteiligt wären. In den USA verlangt die Regierung vom obersten Gerichtshof, das gesetzliche Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufzuheben. Das sogenannte Gesetz zur Verteidigung der Ehe verstößt laut der Obama-Administration gegen das Gleichheitsgebot in der Verfassung. Zehntausenden von homosexuellen Paaren werde eine Reihe von Vorteilen vorenthalten, von denen heterosexuelle Ehepaare profitieren könnten. Und dies auch, wenn die Homosexuellen nach dem Recht einzelner US-Bundesstaaten legal verheiratet sind. Der Baselbieter Regierungsrat Peter Zwick ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Der Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektor verschied heute früh in seinem Haus in Münchenstein, wie die Behörden mitteilen. Der CVP-Politiker Peter Zwick gehörte der Regierung des Kantons Basel-Landschaft seit 2007 an. Vor einem halben Jahr musste Zwick aussetzen, weil in einem Auge ein Tumor entdeckt worden war. Jetzt ist er dem Krebsleiden erlegen. Für die Neuenburger Regierungswahlen vom 14. April bleibt SVP-Nationalrat Yves Perrin der einzige Kandidat seiner Partei. Die Parteileitung sprach Perrin das Vertrauen aus. In einer Mitteilung der Neuenburger SVP heißt es, man habe mögliche Alternativen geprüft, sei aber zum Schluss gekommen, mit Perrin eine kompetente und engagierte Persönlichkeit aufzustellen. Perrins Kandidatur war zuletzt wegen seinem Gesundheitszustand in Frage gestellt worden. Zum Sport. Die Schweiz hat ihren ersten und bisher einzigen Weltmeister im Skilanglauf. Dario Colonna gewinnt an den Weltmeisterschaften in Val di Vieme die Doppelverfolgung über 2x15 Kilometer. Fritz Bischoff.
Dario Colonia hat es geschafft. Der Olympiasieger sowie dreifache Gewinner der Tour de Ski und des Gesamtweltcups lässt sich mit knapp 27 Jahren endlich seine erste Medaille an Weltmeisterschaften umhängen und es ist eine goldene. Der Münstertaler siegte vor den beiden Norwegern Martin Jonsrud Sundby und Jörg Rüd. Dario Colonia lief im Skiathlon überlegen zum Sieg. In der letzten Schlaufe griff er an, ließ sich nicht mehr von der Spitze verdrängen und schüttelte im letzten kleinen Aufstieg vor dem Stadion auch noch seine letzten Verfolger ab. Der Schweizer bog solo auf die Zielgerade ein und musste sein Gold nicht mehr in einem Endspurt bestätigen. Mit ausgebreiteten Armen lief der neue Weltmeister ins Ziel.
Ja, klingt sehr gut, ja. Und wirklich lang auf den Titel gehofft heute und dass es jetzt im ersten Rennen aufgeht, ist, ja, ist umso schöner und ein perfekter Tag und ein perfektes Rennen für mich.
Eine ausgezeichnete Leistung zeigte auch Kurt im Perl als 14. Zum Ski Alpin. Das erste Weltcuprennen nach den Weltmeisterschaften in Schladming endete mit einer Überraschung. Die Spanierin Carolina Ruiz Castillo verblüffte mit dem Sieg in der Abfahrt in Meribel vor der Deutschen Maria Höfl-Riesch. Beste Schweizerin wurde Nadia Kammer als 6. Franzi Auftenblatten als 11, Lara Gut als 12, Fabian Sutter als 14. sorgten für ein gutes Teamergebnis der Schweizerinnen. Die Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen entschied der Italiener Christoph Innerhofer vor den Österreichern Georg Streitberger, Klaus Kröll und Hannes Reichelt für sich. Bester Schweizer war Patrick Küng als 22. Auch die weiteren Schweizer enttäuschten schwer. 29. Silvan Zurbriggen, 30. Carlo Janka, 37. Marc Giesin.
Das Wetter. Am Sonntag bleibt es in der ganzen Schweiz stark bewölkt. Zeitweise schneit es bei -2 im Norden und 5 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Und so geht's hier weiter. Stuttgart 21 auf dem direkten Weg in den Sackbahnhof. Oder doch nicht? Dann schuld sind die anderen. An der Agromesse in Paris schimpfen Bauern und Konsumentinnen gemeinsam über Fleischbetrüger. Der lange Arm der Mafia. In Mali bedrohen nicht nur die Islamisten den Staat, es sind auch die Drogenbarone.
With drug money, people have the capacity to undermine through bribery, through corruption, all these essential services.
Mit ihren Narkodollars kaufen sie sich die Hilfe korrupter Beamter, sagt Kofi Annan, der frühere UNO-Generalsekretär. Und schließlich?
15. съезд КПРФ объявляется открытым.
Tönt ziemlich retro. Und tatsächlich, Russlands Kommunisten suchen noch immer den Anschluss an die neue Zeit. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Das Ringen um den umstrittenen Bahnhof von Stuttgart nimmt kein Ende. Nach den heftigen Auseinandersetzungen über Sinn, Zweck und abgeholzte Bäume geht's nun vor allem ums Geld. Statt den geplanten etwa 4,5 Milliarden Euro dürfte Stuttgart 21 nun nämlich rund 2 Milliarden mehr kosten. Die Gegner wittern deshalb Morgenluft. Heute demonstrierten mehrere tausend Menschen in Stuttgart unter dem Motto «Endstation Stuttgart 21, alle bitte aussteigen». Ich habe Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk gefragt, ist das mehr als Wunschdenken?
Es ist schon nicht nur Wunschdenken. Mindestens hat es in den letzten Wochen so ausgesehen, dass ein Ausstieg aus diesem Projekt wieder wahrscheinlicher würde. Und zwar, nachdem beim Bauherrn selber im Verwaltungsrat der Bahn, aber auch beim Verkehrsministerium Berlin große Zweifel an der Machbarkeit aufgekommen sind, eben weil die Kosten so enorm angestiegen sind. Und als das bekannt wurde, dass selbst der Bauherr Zweifel bekommt, hat das natürlich die Opposition wieder sehr stark in Fahrt gebracht.
Also ist das Projekt wirklich tot, wie viele deutsche Kommentatoren schreiben und man getraut sich einfach nicht, das laut zu sagen?
Das glaube ich wiederum jetzt nicht. Und zwar hört man in den letzten Tagen aus dem Verwaltungsrat der Bahn, man werde an der entscheidenden Sitzung am 5. März nun doch für eine Fortsetzung votieren. Und zweitens ist der Druck aus der Regierung ganz erheblich. Die Kanzlerin beharrt auf einer Weiterführung. Finanzminister Schäuble, selber Baden-Württemberger, hat heute in einem Interview gesagt, es gebe auf gar keinen Fall einen Ausstieg. Die Regierung in Baden-Württemberg selber ist auch gespalten. Die Grünen, Ministerpräsident Kretschmann, sein Verkehrsminister, wären natürlich froh über ein Ende, weil sie eigentlich immer dagegen waren. Aber ihr Koalitionspartner SPD will weitermachen. Und das darf man nicht vergessen, es gibt ja immer noch den Volksentscheid in Baden-Württemberg, der sich für den Bau ausgesprochen hat. Also im Moment würde ich sagen, ist das Projekt eher lebendig als tot.
Nur kurz zur Erinnerung, wir sind ja nicht ganz so nah dran. Wo steht man denn nun bei diesem umstrittenen Prestigebau? Der sollte ja ursprünglich die Zukunftsfähigkeit Deutschlands beweisen.
Ja, ein moderner Bahnhof, der nicht mehr eine riesige Gleisanlage mitten in diesem Stadtkessel von Stuttgart belegt, sondern der die Züge ganz direkt von Ost nach West, von West nach Ost unter der Stadt hindurch mitten ins Zentrum bringt, mit viel Zeitersparnis, plus die riesigen Gleisfelder in der Stadt wären weggekommen. Es hätte sehr, sehr viel Bauplatz gegeben. Das ist jetzt im Bau. Man hat begonnen, Teile des alten Bahnhofs sind abgerissen, Bäume gefällt, eine große Baugrube ist ausgehoben. Aber die ganz großen Arbeiten, das Ausbohren der Zufahrtstunnels des Bahnhofs selber, haben noch nicht begonnen. Und vor allem sind wichtige Elemente wie die neue Verbindung zum Flughafen noch nicht einmal beschlossen, geschweige denn fertig geplant. Also da ist sehr vieles noch nicht einmal fertig geplant.
Und heute also wieder große Demonstrationen. Sie haben es erwähnt, es gibt auch einen Volksentscheid für diesen Bahnhof. Die Bundesregierung ist dafür, dass man baut. Was versprechen sich denn die Gegner jetzt noch?
Sie wollen nach wie vor keinen unterirdischen Bahnhof. Sie wollen den Kopfbahnhof oberirdisch behalten. Und zwar, weil sie davon ausgehen, dass der neue Bahnhof unten nicht nur unsäglich teuer sei, sondern für den öffentlichen Nahverkehr weniger Kapazität haben wird als der alte, bei viel höherem Preis. Deswegen sagen sie, sogar wenn es sehr, sehr teuer kommt, auszusteigen, umzusteigen, wäre es immer noch besser, den alten zu modernisieren und zu behalten. Und sie kämpfen weiter dafür.
Eine ziemlich verfahrene Situation. Wie sieht denn das aus? Also ohne diesen Streit um Stuttgart 21 wären vielleicht die Grünen dort nie an die Regierung gekommen. Anders gefragt, wie stark spielt gerade jetzt der Wahlkampf eine Rolle?
Der spielt natürlich eine Rolle in einer so heiklen Geschichte. Zum einen für die Regierung in Berlin, für die CDU, für die FDP. Die müssen sehen, dass dieses Hin und Her jetzt möglichst schnell aufhört, denn dieses Thema würde in der Tat den Grünen wieder Auftrieb geben. Umgekehrt können diese Grünen das Thema selber auch nicht offensiv ausschlachten, weil die grüne Regierung in Stuttgart hat sich verpflichtet, den Ausgang des Volksentscheides zu befolgen, und der war eben ein Ja. Aber gleichzeitig hat Ministerpräsident Kretschmann immer gesagt, wir, Baden-Württemberg, zahlen nur mit bis zu diesen 4,5 Milliarden. Wenn es teurer wird, müsst ihr selber sehen, wo ihr bleibt. Und da können die Grünen jetzt natürlich ihre eigene Linie ziehen, indem sie sagen, wir haben es immer gesagt, das wird nicht funktionieren. Jetzt könnt ihr selber sehen, wo ihr bleibt. Und so können sie sich natürlich indirekt mit der Opposition gegen den Bahnhof solidarisieren und hoffen, sich damit auch profilieren zu können.
Stuttgart 21, ein schnittiger Begriff für ein kompliziertes Projekt. Das waren Informationen und Einschätzungen von Deutschlandkorrespondent Kasper Selk. Es ist keine gute Zeit für eine Landwirtschaftsmesse. Erst recht nicht in Frankreich, wo der Pferdefleischskandal seinen Anfang nahm. An der Agromesse, die heute bei Paris ihre Tore öffnete, empörten sich denn auch Bauern und Konsumenten gemeinsam über die Betrügereien und forderten schonungslose Aufklärung. Derweil versprach Staatspräsident François Hollande, er wolle sich auf EU-Ebene für eine erweiterte Deklarationspflicht für Fertigprodukte einsetzen. Rudi Meder.
In der Halle 3 riecht es nach Heu. Dutzende von Milch- und Fleischbauern haben hier ihre Kühe und Rinder ausgestellt. Die Kühe sind angebunden und fressen in der Krippe. Kinder schauen mit großen Augen, aber auch viele Alte sind fasziniert. Erstaunlicherweise sind die Tiere in der Halle alle ruhig. Es ist, als hätten sie den Ernst der Stunde erkannt. Dass in Tiefkühlprodukten Pferdefleisch als Rindfleisch verkauft wurde, beschäftigt viele Besucher der Messe.
Das ist vraiment mal, très mal. Trahir les gens.
Das ist sehr schlecht. Das ist ein Verrat. Man müsste wissen, wie lange das schon dauere, meint ein Bauer, der mit beiden Beinen im Heu steht.
C'est l'escroquerie. Contrairement à ce qu'on pouvait, à ce qu'on nous fait croire, la traçabilité, c'est pas ça encore.
Das ist eine Gaunerei. Im Gegensatz zu dem, was man behauptet, ist die Rückverfolgbarkeit des Fleisches nicht gewährleistet.
Ça nous fait prendre conscience qu'on peut nous faire manger n'importe quoi. C'est surtout ça.
Wir werden uns bewusst, dass man uns dazu bringt, alles zu essen, meint ein Besucher des Standes. Auch Staatspräsident François Hollande besuchte heute den Landwirtschaftssalon. Vor laufenden Kameras schüttelte er viele Hände. Schließlich ist Frankreich ein wichtiges Agrarland. Es gilt zu zeigen, dass der Präsident die Sorgen der Bauern ernst nimmt. Der Präsident verspricht, dass Fertigprodukte künftig besser angeschrieben werden sollen. Er werde sich dafür auf EU-Ebene mit Vehemenz einsetzen. Und er verspricht, französische Produzenten und Großverteiler würden in Europa auf freiwilliger Basis eine Vorreiterrolle übernehmen. Der Konsument soll wissen, woher das Fleisch in seinen tiefgefrorenen Lasagne kommt. Diese Botschaft des Präsidenten kommt bei den Besuchern des Salons gut an.
Absolument, bah oui. Lorsqu'on achète un produit, on voudrait savoir de quoi il est composé, tout au moins.
Sehr gut, wenn man ein Produkt kauft, will man wissen, was drin ist. Ein Biobauer aus Zentralfrankreich meint allerdings, die Konsumenten seien zum Teil auch selbst schuld. Sie könnten nicht die ganze Verantwortung auf den Staat abschieben.
Tout produit élaboré, plus il sera élaboré, moins on saura ce qu'il y a dedans. Donc, à partir de là.
Je mehr ein Produkt verarbeitet ist, umso weniger weiß man, was drin ist. Wenn es für die Leute wichtiger ist, zu telefonieren und auf sozialen Netzwerken zu kommunizieren, als sich zu ernähren, dann muss man sich nicht wundern. Die Jagd nach immer billigeren Produkten ist ein Wahnsinn. Die Werbung und die Verpackung der Fertignahrung kosten ja mehr als der Inhalt eines Produkts.
La communication et la matière plastique qui entoure le produit sont plus chers que le produit qu'il y a dedans.
Der Konsument muss aufwachen, sonst rennt er mit dem Kopf gegen die Wand.
Faudra qu'il se réveille, hein, sinon ben, il s'embarquera dans un système de fou. Hein, voilà.
Der philosophierende Bauer aus dem Departement Cher kritisiert den modernen Lebensstil. Der Konsument ist in seiner Sicht nicht mehr einfach Opfer, sondern er muss sich fragen, ob er mit seinem Verhalten und seiner Bequemlichkeit den Skandal nicht erst möglich gemacht hat.
Rudi Mäder war unterwegs an der Landwirtschaftsmesse in Paris. Im Norden Malis ist die Offensive der französischen und malischen Truppen gegen die Dschihadisten ins Stocken geraten. Gleichzeitig kam es zu den bisher blutigsten Gefechten mit mindestens 65 Toten. Aber allein militärisch ist dieser Kampf gegen die Islamisten ohnehin nicht zu gewinnen. Das glaubt zumindest Kofi Annan, der ehemalige UNO-Generalsekretär. Frieden gäbe es nur, wenn in Mali auch der Drogenhandel unterbunden werde. Daniel Voll hat Kofi Annan am Sitz seiner Stiftung in Genf getroffen.
Mali war lange ein wichtiges Durchgangsland für den internationalen Drogenhandel, der Westafrika zunehmend als Drehscheibe auf dem Weg nach Europa benutzt. Wie das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, werden über Westafrika pro Jahr etwa 25 Tonnen Kokain im Marktwert von rund 7 Milliarden Dollar nach Europa transportiert, mit zunehmender Tendenz. Dabei nutzten lateinamerikanische Drogenbarone vor rund 10 Jahren die Schwäche der staatlichen Institutionen in Burkina Faso aus, sagt der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan.
The Latin American drug barons started moving drugs through West Africa, using West Africa as a transit, beginning with Guinea-Bissau, which was more or less a failed state. But the phenomenon is spread across the coast.
Gelder aus dem Drogenhandel spielten auch bei der Destabilisierung von Mali eine wichtige Rolle. Dschihadisten verdienten tüchtig mit. Sie verlangten von den Drogenhändlern Schutzgeld und diskutierten sie auf dem Weg durch die Wüste im Norden Malis. Aber auch Minister des vor einem Jahr abgesetzten malischen Präsidenten Amadi Toumani Touré waren offenbar mit Drogenhändlern gut im Geschäft. Auf den Ausbruch des Konflikts im Norden Malis hat der internationale Drogenhandel schnell reagiert. Er hat die Transporte ins benachbarte Niger umgeleitet. Der Drogenhandel gefährdet die ganze Region, sagt Kofi Annan. Seine Stiftung hat vor wenigen Tagen eine Kommission eingesetzt, die den Einfluss des internationalen Drogenhandels auf die Länder in Westafrika untersuchen soll. Dabei will die Kommission auch aufzeigen, wie sich kriminelle Organisationen mit den Narkodollars die Hilfe korrupter Beamter kaufen.
The commission will put spotlight on this problem, which can affect governance and security and the judiciary, because with drug money people have the capacity to undermine through bribery, through corruption, all these essential services.
Das schwächt die Staaten weiter und bedroht auch den Aufbau demokratischer Strukturen, wie die Kommission der Stiftung Kofi Annan zeigen soll. Aber sie will auch die Öffentlichkeit mobilisieren, in den westafrikanischen Ländern und in Europa und den USA. Für den Kampf gegen den Drogenhandel braucht es international Bewegung in der Drogenpolitik, sagt Kofi Annan, der schon als Mitglied einer UNO-Kommission Straffreiheit beim einfachen Drogenkonsum gefordert hat. Drakonische Strafen für Konsumenten sei der falsche Weg und meist hätten sie kontraproduktive Wirkung.
We see lots of young people who are thrown into jail for having a small amount of drug on them for personal use, and they come out of jail much worse off than they were before they went in.
Viele junge Menschen, die wegen kleinen Mengen für den Eigenbedarf ins Gefängnis müssten, seien nach Verbüßung ihrer Haftstrafe erst recht kriminalisiert. Aber Repression sei eben einfacher zu vermitteln, weil eine Regierung so vorgebe, sie habe die Probleme unter Kontrolle.
Repression is easier. It gives you a sense of control. Then you can tell the population you are in charge, you're doing something about the problem. But in reality, if you fail for 40 years, the population should also be asking questions. And this is what I hope the report of the Global Commission would encourage the population and a debate on this issue.
Nachdem diese Politik während Jahrzehnten gescheitert sei, werde sie von der Öffentlichkeit hoffentlich zunehmend in Frage gestellt. Diese Kritik mag sich in erster Linie an die USA richten, die in der internationalen Drogenpolitik nach wie vor den Ton angeben. Doch auch in den westafrikanischen Ländern wird die Drogenkommission der Stiftung Kofi Annan auf entsprechende Veränderungen in der offiziellen Politik drängen müssen. Denn seitdem lateinamerikanische Drogenhändler Westafrika zur Drehscheibe für den Drogenhandel mit Asien und Europa aufbauen, wird die Region immer stärker auch zum Absatzmarkt. Etwa ein Drittel der importierten Drogen, so rechnet das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, werden mittlerweile in den westafrikanischen Ländern selber konsumiert.
Das war ein Beitrag von Auslandredaktor Daniel Voll. Und hier noch ein Hinweis, der sogar ein wenig zum Thema passt. Frau Fu ist glücklich. Unser Leben ist viel besser geworden. Wir haben jetzt viel Geld, Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine. Kein Problem mehr. Das alles verdankt Frau Fu dem Kaffee. Er wächst dort, wo früher die illegalen Opiumfelder waren. Die hat Yunnan ausgerottet und ist seither auf dem Weg zu mehr Wohlstand. Yunnans Aufstieg, eine Reportage aus China in der Sendung International, morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit. Der Kommunistischen Partei Russlands fällt es schwer, sich vom sowjetischen Erbe zu verabschieden. Das zeigt sich auch heute wieder in Moskau, wo der 15. Kongress der KP eröffnet wurde. Zwar verstehen sich die Kommunisten als Teil der Opposition, aber als einstige Staatspartei scheuen sie sich auch davor, wirklich lautstark gegen die jetzigen Machthaber im Kreml zu protestieren. Da finden viele KP-Mitglieder offenbar Trost und Zuflucht in den überlieferten Parteitraditionen. Aus Moskau, Peter Giesling.
Lenin, die Partei und die Komsomolzen. Die Parteijugendlichen waren vor allem außerhalb des Parteitags präsent und drinnen im Kongresssaal fühlte man sich wie in einer Zeitmaschine um 30, ja vielleicht gar um 40 Jahre zurückversetzt. Männer in grauen Anzügen mit rotem Parteiemblem am Revers, viele Kriegsveteranen und nur ganz wenige mehrheitlich betagte Frauen. Über der Bühne ein breites Banner mit dem Konterfei von Lenin. In fast allen Voten wurde deutlich, wie sehr enttäuscht die Kommunisten auf die letzten Jahre zurückblicken und wie schwer sie sich mit der Gegenwart tun und mit der Zukunft. Gennadi Sjuganow, seit 20 Jahren Präsident der russischen KP, beklagte heute die aus seiner Sicht größten Zerfallserscheinungen der jüngeren Geschichte.
Следующим тяжелым ударом для сил прогресса стало разрушение Советского Союза Der hoffnungsvolle Fortschritt des Landes habe vor 20 Jahren einen schweren Schlag erlitten mit der Zerstörung der Sowjetunion und der Liquidierung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Formell ist die russische KP eine eigenständige Partei, aber sie geht davon aus, das Erbe der KPDSU übernommen zu haben, mit allen Ideologien. In den russischen Parlamenten versteht sich die KP als Oppositionspartei, doch mit der Partei der Macht, der Partei Einiges Russland, fühlt sie sich trotzdem verbunden. Aber auch die Exponenten der Regierungspartei, meist selbst ehemalige Kommunisten, zollen der KP Respekt. Und Präsident Putin hat heute von einem seiner Mitarbeiter eigens eine Grußadresse an die KP-Delegierten verlesen lassen. Vor allem im nationalen Parlament erlaubt es sich die KP kaum je, offen und scharf zu Putin auf Distanz zu gehen. Präsident Putin scheint letztlich auch für den kommunistischen Parteichef sowas wie ein Hoffnungsträger zu sein. Putin ist ein erfahrener Politiker, aber er schafft es leider nicht, sich endlich von den Oligarchen abzuwenden und dem Land und dem Volk zu dienen. Ich hoffe, dass die Staatsmacht endlich Entscheidungen zugunsten des Landes und des Volkes treffen wird. In seiner anderthalbstündigen Rede hat KP-Parteichef Sjuganov den russischen Langzeitpräsidenten Putin nur sehr zurückhaltend kritisiert, als ob im Land letztlich alles zum Besten bestellt wäre. Doch an der Parteibasis brodelt es zum Teil. Natalia Dorochowa, sie ist etwa Mitte 20, kritisiert Ähnliches wie die in Russland neu entstandene Oppositionsbewegung. Die kostenpflichtige Bildung, das Gesundheitswesen, die Korruption, die schlechten Straßen und die volksfeindlichen Gesetze. Doch mit der neuen zivilgesellschaftlichen Oppositionsbewegung, den Tausenden, die in den letzten Monaten auf Russlands Straßen aufbegehrt haben, wollen die Kommunisten möglichst wenig zu tun haben. Ljudmila Smaragdova aus Moskau meint, wissen Sie, das sind einfache Leute aus der Mittelschicht, die mit der heutigen Entwicklung nicht einverstanden sind. Aber an der Spitze dieser Proteste stehen leider nur die Liberalen, die Oligarchen, die einst selbst an der Macht waren. Vor allem die kommunistischen Exponenten in den Parlamenten leben in einer widersprüchlichen Situation. Einst selbst an der Macht möchten sie sich, auch als Oppositionspolitiker, von den Segnungen der Macht möglichst nicht verabschieden. Opportunismus nennt man das. Für viele der rund 700 Teilnehmer ist der Parteikongress sowas wie ein kommunistischer Familienanlass. Er geht morgen Sonntag mit viel Folklore seinem Ende entgegen.
Das war Peter Giesling. Und wenn Sie in Schreiblaune sind, dann kann ich Ihnen noch eine Adresse angeben. Der französische Schauspieler Gérard Depardieu hat nämlich jetzt eine ständige Adresse in Russland, und zwar an der Demokratiestraße 1 in Saransk. Das soll 640 Kilometer östlich von Moskau sein. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli für die Nachrichten. Christian Moser am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.